Pubertät ist die der größte Veränderungsprozess im Leben eines Menschen. Und es ist so ein Geschenk für den jungen Menschen, da durchgehen zu dürfen und erwachsen zu werden. Und für uns als Eltern nochmal selber mitzuwachsen mit diesem Menschen, der dann irgendwann auf Augenhöhe mit uns ist. Und seine Prozesse einfach zu begleiten und uns selber vielleicht da auch wiederzufinden und vielleicht eigene Prozesse, die wir noch nicht abgeschlossen haben, dann abzuschließen. Also eigene Wachstumsprozesse, eigene Entwicklungsprozesse. Ja, unsere Jugendlichen, die springen dann aus ihrer Komfortzone raus, die müssen alles sprengen, die müssen alles anders machen als vorher. Und vielleicht haben wir ja Lust, da ein bisschen mitzuspringen und einfach auch noch mal vieles zu überdenken und anders zu machen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, hier bei mir im Podcast der Leuchtturmmütter. Dem Podcast, der dich und dein Leben in Bewegung und zum Leuchten bringt. Mit ganz viel Gefühl und Verstand. Mein Name ist Henriette Mathieu und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Und nun lehn dich einfach zurück, atme tief durch. Und entspann dich. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Leuchtturm, zu einer neuen Folge. Heute habe ich einen Gast dabei. Franziska war schon einmal bei mir. Franziska, vielleicht magst du einmal ganz kurz dich vorstellen. Du bist Mutter von 6 Söhnen. Wie viele Pubertiere begleitest du derzeit oder hast du schon begleitet?
Total gern, genau. Also ich bin, wie du schon gesagt hast, Mama von 6 Söhnen, die jetzt zwischen 18 und 4 Jahren alt sind. Die 4 Großen sind jetzt 13, 15, 16 und 18, und die würde ich jetzt mal in der tatsächlichen pubertären Phase verorten, wobei der Älteste gerade so rausspringt eigentlich schon, und dann kommt der Nächste direkt rein, der wird jetzt 9. Also da geht's jetzt los, da wird jetzt irgendwann der erste Testosteron-Schub kommen, denke ich. Ich warte schon drauf. Da sind auch schon so ein paar Veränderungen spürbar. Naja, und der Jüngste ist so in der ersten Autonomiephase. Kann man vielleicht auch einer pubertären Phase gleichstellen fast. Also ja, es ist sehr lebendig insgesamt. Sehr viel Leben.
Magst du uns einmal mitnehmen? Also wir kommen, glaube ich, gleich auch noch so Pubertät mit Söhnen drauf zu sprechen, aber vielleicht erstmal so Pubertät überhaupt. Viele Eltern haben Angst vor der Pubertät. Vielleicht magst du uns mal nehmen, als dein erster Sohn in die Pubertät kam, was ist da mit dir passiert und was hast du beobachtet? Also was hat sich da auf einmal geändert in eurem Familienalltag, im Zusammensein, im Miteinander, in den Gesprächen, in der Verbindung? Das würde mich immer interessieren.
Also vielleicht möchte ich eins noch gern vorwegnehmen. Wir dürfen gut aufpassen, dass die Pubertät nicht zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Also wenn ich schon da reingehe mit, oh Gott, ich habe da so Angst davor, ich bin so voller Sorge, was dann passiert, dann wird es wahrscheinlich genau so, weil das der Fokus ist, den wir dann haben. Dann lenken wir unseren Fokus genau dahin, wo es dann knirscht, wo die Herausforderungen sind, wo vielleicht die Schulnoten schlechter werden, und dann können wir nachher sagen, ich habe es genau gewusst, die Pubertät ist eine schreckliche Phase. Und genau, ich bin dann immer gern dabei zu sagen, die Pubertät ist die der größte Veränderungsprozess im Leben eines Menschen, und es ist so ein Geschenk für den jungen Menschen, da durchgehen zu dürfen und erwachsen zu werden, und für uns als Eltern nochmal selber mitzuwachsen mit diesem Menschen, der dann irgendwann auf Augenhöhe mit uns ist. Und seine Prozesse einfach zu begleiten und uns selber vielleicht da auch wiederzufinden und vielleicht eigene Prozesse, die wir noch nicht abgeschlossen haben, dann abzuschließen. Also eigene Wachstumsprozesse, eigene Entwicklungsprozesse. Ja, unsere Jugendlichen, die springen dann aus ihrer Komfortzone raus, die müssen alles sprengen, die müssen alles anders machen als vorher. Und vielleicht haben wir ja Lust, da ein bisschen mitzuspringen und einfach auch noch mal vieles zu überdenken und anders zu machen, weil Wachstum findet außerhalb der Komfortzone statt, und deswegen ist es da vielleicht ganz ratsam, diese Phase so ein bisschen zu entdämonisieren, also da mutiger zu sein und eher mit so einem neugierigen, freudigen Blick drauf zu schauen. Also, als mein erster Sohn in die Pubertät kam, ist bei mir tatsächlich genau das passiert, dass ich angefangen habe, zu hinterfragen, ah, wie gut ist unsere Verbindung, wie gut ist unsere Beziehung? Hält unsere Beziehung diese Pubertät jetzt aus? Das war so die Frage, die ich mir gestellt habe. Und was kann ich tun, damit es uns gut geht? Also damit es mir gut geht, damit es ihm gut geht. Und damit ist eigentlich der Startschuss gesetzt dafür, dass ich gucke, okay, wie geht's mir denn gut? Was kann ich denn tun, damit es mir gut geht? Und das war dann mein Wachstumsbereich. Dort durfte ich dann wachsen. Mhm. Also ja, es war so ein innerer Prozess für mich, der da angestoßen wurde, eigentlich durch meinen Sohn, durch sein in die Pubertät kommen und ein Mann werden, mehr und mehr.
Was hat dich denn besonders getriggert an ihm, als er in die Pubertät kam? Gab es da irgendwie Verhaltensweisen oder Dinge, die er gesagt oder getan hat, die dich auf die Palme gebracht haben oder die dich in diesen Wachstumsprozess gebracht haben, um es mal positiv auszudrücken?
So Dinge, dass sie dann plötzlich sagen, wieso soll ich das machen? Das machst du doch auch nicht. Weil ich so dachte, aha, spannend. Okay, da ist ein Spiegel, in den ich mal reingucken darf. Mhm. Oder Mama, warum muss ich jetzt irgendwie jeden Tag die Spülmaschine ausräumen, damit ich das für meine Zukunft lerne? Das mache ich einmal, dann weiß ich, wie es geht. Okay, stimmt. Ja. Also so Dinge, die wir so sagen, vielleicht auch, weil wir sie selber gehört haben, als wir in diesem Alter waren, die wir so für feste Gesetze genommen haben sozusagen und dann jetzt irgendwie so reproduzieren, die jetzt plötzlich in Frage gestellt werden. Das hängt natürlich auch mit dieser Generation zusammen, die sehr viel offener sein darf. Zum Glück, die Eltern hat, die viel mehr zulassen können, die viel mehr aushalten können, wo es nicht mehr um Autorität geht, sondern wo es um Augenhöhe geht. Und ja, diese Veränderung bringt natürlich mit sich, dass Augenhöhe eben auch heißt, dass da auch Kontra kommen darf und dass ich das dann eben auch aushalten darf. Und für mich war das einfach eine große Chance. So, also solche Sachen, die dann da so gekommen sind. Oder warum stört es mich jetzt plötzlich, wenn die Zimmertür zu ist? Warum habe ich plötzlich das Gefühl, dass ich da alleine bin, dass ich da einsam bin? Wo kommt das her? Und ist mein Sohn tatsächlich dafür zuständig, mir Gesellschaft zu leisten, wenn ich jetzt Lust auf Gesellschaft habe? Also so solche Dinge, die natürlich in der Großfamilie sind da ja ganz viele Themen, aber das sind so die Dinge, woran ich merke, ah okay, da verändert sich was. Da triggert, also er triggert plötzlich was in mir, worum ich mich mal kümmern darf.
Ja. Ja, ja, schön. Also gerade mit der autoritären Erziehung, ich glaube, das steckt uns halt noch so drin, ne? Das ist, glaube ich, so ein großer Triggerfaktor ja schon bei kleinen Kindern, ne? Wenn mein Kind Nein sagt und mein Kind nicht das tut, was es will. Und wenn dann natürlich so ein Großer vor mir steht, der ja dann schon meistens größer ist als ich selber, ne, heutzutage, und man sagt so, nö, meine ich, lehne ich, warum, ne? Ich glaube, das kann sehr viel in uns triggern und sehr viel auslösen.
Mhm. Weil wir körperlich dann ja irgendwann auch die Unterlegenen sind, also so, wenn die Kinder klein sind, also ohne das jetzt auszunutzen, es ist ja nur so ein Gefühl, die Kinder sind klein, da bin ich größer und da das fühlt sich anders an, wie wenn sie plötzlich größer sind als ich und mir einfach bewusst wird, okay, wenn du jetzt sagst, du gehst nicht in die Schule, ich kann dich da nicht hintragen.
Ja.
Also ich kann das körperlich gar nicht.
Nee.
Und so dieses Gewahrwerden dieser neuen auch Kräfteverteilung und da dann, also tatsächlich so ganz demütig, sich mal hinzustellen und das mal so von außen zu betrachten und dann sich zu fragen, okay, wie will ich das denn gern? Und dann komme ich dahin, dass ich feststelle, eigentlich bin ich total neugierig, wer dieser Mensch da ist. Was hat denn der gerade für einen Grund, nicht in die Schule gehen zu wollen? Und nicht zu sagen, du musst in die Schule gehen, weil wir haben eine Schulpflicht in Deutschland und ich bin dafür dazu verpflichtet, dich da jetzt hinzuschicken, also geh jetzt bitte in die Schule. So.
Ja. Ja.
Sondern zu gucken, okay, was ist dein Grund? Das macht's spannend.
Magst du uns nochmal mitnehmen? Du hast vorhin gesagt, das ist die wichtigste Wachstumsphase, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Unseres Menschseins sozusagen. Was passiert denn in dieser Wachstumsphase? Dass wir da, es sind ja viele biologische, physische Prozesse im Körper und ich finde, das hat mir so geholfen, das auch mit einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Also nicht, da ist jetzt irgendwie, der hat jetzt eine Macke und der tickt jetzt aus und flippt jetzt aus und will jetzt irgendwie alles, keine Ahnung, sein Leben selber in die Hand nehmen, sondern dass da wirklich ja was im Körper passiert. Ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass wir das verstehen, so als Basisgrundwissen.
Das sind ja verschiedene Prozesse, die da stattfinden. Also der eine, der ganz maßgeblich ist, ist also bei den Jungs durch den Testosteroneinschuss, ich schreibe es jetzt einfach mal ein Beispiel der Jungs, bei den Mädchen sind es einfach andere Hormone, die da eine Rolle spielen, aber was passiert ist, mein Kind wird fortpflanzungsfähig. Und das weiß das auch. Mhm. Und das ist bei den Jungs oftmals mit 10, 11, 12 Jahren dann schon. Und dann habe ich vielleicht noch so ein kuscheliges Kind mit 10, 11, 12. Und wenn ich mir aber bewusst mache, dass dieses Kind säugungsfähig ist, dann, wow, kriegt das plötzlich eine ganz neue Dimension. Und also das ist so das eine, diese körperliche Reifung hin zu, jetzt ist dieser Mensch so weit, dass er in der Welt wieder einen Menschen hinterlassen kann, sozusagen. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr krass, was da passiert, womit auch dieser gerade noch kindliche Körper erstmal klarkommen muss. Mhm. Und das andere ist dann so diese Umbauphase des Gehirns, die eine ganz große Rolle spielt, wo einfach viel Verständnis, glaube ich, von Elternseite benötigt wird, gebraucht wird, also viel gesehen werden dessen, weil wir beschweren uns dann über die großen Risiken, die unsere Jugendlichen einnehmen, dass sie Dinge tun, die total unsinnig und ja hirnrissig in unseren Augen sind. Und wir stellen uns dann immer die Frage, warum tun sie das denn? Das habe ich ihm doch nicht beigebracht. Warum geht da so ein Risiko ein? Wir waren doch immer vorsichtig. Ich habe doch immer drauf geachtet. Und da zu verstehen, dass eben genau dieser Teil des Gehirns, der die Vernunft und den Verstand steuert, der präfrontale Kortex, also dieser neuzeitliche Gehirnteil, dass der einfach mal über kürzere oder längere Zeiträume mehr oder weniger ausgeschaltet wird. Da ist der hat dieser Körper einfach keinen Zugriff drauf. Worauf er aber sehr wohl Zugriff hat, ist auf das Emotionalzentrum. Das heißt, da verschiebt sich einfach die Wahrnehmung. Es braucht sehr viel mehr Reize. Es braucht die Jugendlichen sind sehr, sehr angebunden an ihre Emotionen. Das merkt man dann daran, dass sie ganz schnell ausflippen und dass sie dann ganz schnell wieder gut sein können. Also ganz vieles wird hoch emotional bewertet oder es wird emotional reagiert und die Eltern oder wir Eltern stehen dann oft davor und denken so, Halleluja, mit der Reaktion hätte ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt ist er da völlig drüber rausgegangen. Also ich kann mich auch selber als Mutter an solche Situationen erinnern, dass mein Sohn dann mir in einer völligen Wut irgendwelches Zeug an den Kopf geschmissen hat und ich so völlig irritiert war, weil ich das so irgendwie gar nicht von ihm kenne und er so eigentlich gar nicht ist. Und ich hätte dann ihn maßregeln können. Ich hätte dann irgendwie selber ausflippen können. Ich hätte irgendwie in der gleichen Weise reagieren können. Oder aber ich bin dann in dem Moment im Verständnis. Ich merke dann, okay, jetzt ist gerade dieser Zeitpunkt, wo der Zugriff zum Verstand, zum Vernunftszentrum einfach nicht da ist. Er ist jetzt so in seiner Emotion gefangen. Was kann ich also tun, um ihn vielleicht wieder in seinen Körper zu bringen? Also wie kann ich vielleicht das Stammhirn ansprechen und ihn, das ist so dieses Beispiel mit dem Boxsack, was kann ich ihm geben, damit er sich runterregulieren kann, dass er sein Nervensystem wieder runterregulieren kann. Wenn ich mir dessen bewusst bin, dann fällt es mir leichter, das auch auszuhalten, weil dann fühle ich mich auch nicht mehr persönlich angegriffen. Das finde ich total wichtig. Es ist kein persönlicher Angriff, es ist einfach eine Reaktion aus einem Gehirn heraus, was nicht vollständig arbeitet. Und vielleicht, und das ist dann immer mein Mittel, hilft dann manchmal auch Humor. Also tatsächlich zu sagen, okay, ich nehme es jetzt mit Humor. Es ist einfach so. Ich stelle mir jetzt da dieses Baustellenschild vor und dann atme ich selber dreimal tief durch, frage mich, warum bin ich jetzt so entrüstet, warum bin ich jetzt wütend, warum bin ich jetzt traurig darüber? Und dann können wir vielleicht 10 Minuten später wieder als gute Freunde miteinander drüber lachen. Und dann darf ich natürlich sagen, dass es was mit mir gemacht hat, dass es nicht okay war, dass es mich vielleicht auch getroffen hat. Das kann ich dann sagen. Aber so dieses Wissen darum, okay, das ist auch nicht die Schuld meines Kindes, dass das so ist. Die suchen sich diesen Umbau ja auch nicht aus. Die sagen ja nicht so, ab heute ist jetzt mein Gehirn mal geschlossen. Ja. Ich habe jetzt Lust, irgendwie doof zu sein. Sondern das ist ein Prozess, der fordert uns und der überfordert manchmal auch unsere Kinder. Wenn ich so mit dieser Haltung daran gehe, dann fällt es mir vielleicht leichter.
Mir fällt dazu auch noch ein, was ich auch schon gehört, gelesen habe, dass sie auch die Emotionen von den anderen Menschen gar nicht mehr lesen können in dieser Zeit. Ne? Also, dass sie vorher vielleicht sogar noch empathisch waren, aber dass diese Empathiefähigkeit dann auch ausgeschaltet ist und dass sie gar nicht mitkriegen, oh, Mama ist jetzt gerade sauer oder traurig oder enttäuscht oder so, das kommt gar nicht an. Das finde ich auch einfach nochmal wichtig, ne, dass wir das irgendwie, das ist wirklich ja so dieses Baustellenschild auf der Stirn, ne, so under construction, uns vorstellen, dass da gewisse Dinge einfach tatsächlich gerade nicht funktionieren, die vorher vielleicht gut funktioniert haben, ne, und die uns dann natürlich auch Sorge machen, so wird das jemals wieder gut und besser. Es ist ja schon nicht eine Woche, sondern es geht ja schon über eine längere Zeit. Was hast du denn, du hast vorhin schon drüber gesprochen, genau, dass die Kinder dann so gefährliche Dinge tun. Ne? Also manche gehen Richtung Alkohol, andere gehen Drogen, ausprobieren ganz oft. Das ist ja auch dieses Austesten, die Peer Group, die einen ganz großen Einfluss übernimmt. Ne? Manchmal noch mehr dann als die Familie, was ja auch zu einer Gefahr werden kann. Ja, wie ist so dein, oder was ist so dein Ansatz dafür, oder was würdest du empfehlen, damit umzugehen? Denn ich meine, mit Verboten wissen wir ja selber, da kommen wir nicht weit. Was ist da der Ansatz?
Sie ihre Wege, genau. Ja. Ja, also ein Teil, diese körperlichen Risiken, die sie einnehmen, also ich denke da auch so an diese illegalen Autorennen zum Beispiel, dass sie solche Sachen machen. Das hat so zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist eben, dass sie nicht nachdenken können. Also, dass sie es einfach nicht reflektieren können, was sie da tun. Und das andere ist aber eben auch, dass ihnen oft die Möglichkeiten fehlen, ihre Grenzen zu fühlen. Und da sind wir wieder bei diesem Initiationsthema. Also was braucht so ein junger Mensch, was braucht so ein Körper, um zu fühlen, dass er gerade an so einer Schwelle steht zum Erwachsenwerden? Und es ist ja nicht nur, das ist ja alles nicht über den Verstand regulierbar allein. Das kann ich schon, ich kann das im Biologieunterricht lernen. So, dann weiß ich das. Aber wie fühlt sich das an? Wo ist eigentlich meine Grenze? Was kann ich leisten? Also, um in diese Welt zu gehen als Erwachsener, dann ist es ganz gut zu wissen, okay, zu was bin ich denn in der Lage? Und da sind wir Eltern auch gefragt, unseren Kindern auch Möglichkeiten zu geben, das für sich zu erfahren. Also was sind so körperliche Grenzen? Was sind, also am besten natürlich in einem begleiteten Rahmen erfahren, damit sie nicht die illegalen Autorennen machen müssen. Damit sie nicht alle Drogen durchprobieren müssen, um zu spüren, wo die Grenze ist. Weil das ist dann eben oft die Richtung, die nicht gut ist, die auch nicht gesund ist. Ja. Das können sie schon mal machen, aber es sollte halt kein Dauerzustand sein. Und also dahin zu gucken und zu überlegen, okay, was gibt's da für Möglichkeiten? Und es gibt mittlerweile ja Vereine, die Initiationsrituale zum Beispiel anbieten, wo es genau darum geht, wo es um die tiefe Auseinandersetzung mit mir und meinem Leben geht. Also da vielleicht mal zu gucken, dafür offen zu sein. Und beim Thema Mediennutzung zum Beispiel, da fällt mir das Thema Sucht ein, was ja immer eine große Rolle spielt, eine große Angst ist von vielen Eltern. Da habe ich mal gehört, in dem Wort Sucht stecken die zwei Wörter Suche und Flucht drin. Also wenn ich Sorge habe vor einer Sucht, wenn ich das Gefühl habe, mein Sohn sitzt zu viel am PC, der ist bestimmt süchtig. Das wird ja gern so übergestülpt. Und dann mal hinzugucken, okay, gibt es etwas, wonach er sucht, oder gibt es etwas, wovon er flieht? Also ist so hinzu, weg von Bewegung, ist da irgendwas da in seinem Leben. Und wenn ich dann merke, nee, der ist eigentlich total geerdet. Der führt, der sitzt einfach viel am Computer, weil er da seine Freunde hat, weil er da irgendwelche kreativen Dinge tut. Also auch da ist wieder die Idee, da mal hinzugucken, was tun sie denn da eigentlich, bevor ich von einer Sucht spreche. Und also wenn ich da merke, okay, eigentlich ist der so gut bei sich und eigentlich bin ich da voll im Vertrauen, dann darf ich dieses Suchtthema loslassen. Und wenn ich aber merke, ah, okay, da ist vielleicht ein Thema in der Schule, da ist ein Mobbing-Thema oder irgendwas anderes. Dann ist es vielleicht eine Flucht vor irgendetwas. Und da dann hinzugucken und das einfach zu thematisieren. Also nicht immer aus Angst heraus zum Beispiel Verbote aussprechen, weil, wie du es schon gesagt hast, da haben wir oft wenig Handhabe. Wenn sie größer werden und allein draußen rumziehen, dann machen sie das sowieso. Wenn wir ihnen das Handy wegnehmen, dann besorgen sie sich über ihren Freund ein anderes Gerät. Also sind wir mal ehrlich, da hatten wir unsere Wege und haben unsere Kinder auch ihre Wege. Also wir können sie nicht vor allem bewahren. Wir können über Verbote wenig regeln in diesem Alter, weil sie einfach sich ausprobieren wollen und das auch müssen. Das ist auch ganz wichtig. Die brauchen ihre Freiräume und einfach zu gucken, so, was sind meine Ängste? Und wenn da was ist, dann dort ins Gespräch zu gehen und in Verbindung zu gehen und überhaupt in Verbindung bleiben.
Ja. Und ja, ich denke, das ist das A und O, ne? Verbindung sowieso. Und mir kam auch gerade eben noch so dieser Gedanke, genau, die Suche nach etwas, die Flucht vor etwas, welche Bedürfnisse stecken dahinter, ne? Also welche Bedürfnisse werden erfüllt durch diese angebliche Sucht?
Genau.
Und ich denke, ganz oft ist es eben, ja, ganz oft tatsächlich die fehlende Verbindung oder die Beziehung, die dann fehlt, die dann über die Medien oder über was anderes gesucht wird, ne, oder da hineingeflüchtet wird. Und ich denke, da mal ganz genau schauen und ja, und im besten Fall vielleicht auch drüber mal sprechen, wobei das Gespräch ist dann wahrscheinlich auch eventuell schwierig, je nachdem, wie gut die Beziehung zwischen uns und dem Jugendlichen dann ist, ne. Aber ja, da kommen wir dann auch auf die Frage, so ein Pubertier, was dann den ganzen Tag in seinem Zimmer am Computer sitzt und da zockt oder was auch immer macht, das hat ja auch einen Einfluss auf den Familienalltag, auf den gesamten. Mhm. Da kennst du dann wahrscheinlich auch, hast du auch wahrscheinlich ganz, ganz viele Erfahrungen mitgesammelt mit deinen Jungs. Wie gelingt denn ein harmonischer Familienalltag, finde ich jetzt schon sehr überzogen. Also wie gelingt denn ein gesunder Familienalltag oder wie gelingt ein einigermaßen friedlicher Familienalltag? Um das mal nicht so die Latte zu hoch anzulegen. Also ich glaube, friedlich, harmonisch und so sind so sehr starke Worte.
Ja. Das ist ja immer auch so ein bisschen Definitionsfrage. So was ist für mich harmonisch? Was ist für mich friedlich? Ist für mich harmonisch, wenn wir jeden Tag miteinander Abendbrot essen zum Beispiel? Oder reicht es mir auch aus, wenn wir einmal am Wochenende miteinander irgendwie eine gute Mahlzeit haben und uns über alles austauschen? Ist das vielleicht auch harmonisch genug? Also da einfach zu gucken, was brauche ich, damit es sich harmonisch anfühlt? Muss es wirklich die Präsenz sein? Müssen wir da immer miteinander am Tisch sitzen oder eben auch nicht? Also der Klassiker, als du jetzt vom harmonischen Familienalltag sprachst, musste ich sofort daran denken, wenn man dann fertig ist mit Tischdecken, mit dem Abendbrot richten und dann sagt, es gibt Abendessen. Ja, ich komme gleich, nur noch diese Runde.
Genau. Die Runde kommt dann.
So, und dann kann ich mich da jetzt ewig drüber ärgern, über dieses nur noch diese Runde und ich komme gleich. Oder aber ich versuche irgendwie zu gucken, okay, was für Spiele sind das denn? Wie lange dauert denn eine Runde? Also da wieder so neugierig in die Welt der Kinder einzutauchen und zu gucken, wie können wir das vielleicht gestalten? Fangen wir vielleicht schon an zu essen und du kommst dann dazu? Oder warten wir auf dich? Oder sage ich dir vielleicht schon 20 Minuten vorher Bescheid, weil ich weiß, so eine Runde dauert immer eine halbe Stunde oder so, oder 20 Minuten. Also je nachdem, es hängt halt immer sehr davon ab, wie viel Lust und Freude und Interesse habe ich als Erwachsener, das gemeinsam zu gestalten. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten. Also ich habe zum Beispiel irgendwann beschlossen, okay, sonntags, ich habe Lust, mit euch zusammen zu frühstücken. Und das hatte dann immer zwei Komponenten. Die eine Komponente war, ich habe am Abend vorher gefragt, wann wollen wir uns zum Frühstück verabreden und wenn ja, wann? Und ich habe es ausgehalten, wenn es dann hieß, wir frühstücken um 12. Dann frühstücken wir halt um 12. Mhm. Ich kann ja, wenn ich Hunger habe früher, kann ich ja früher schon was essen.
Brunch.
Aber, genau, für mich war das dann immer völlig okay. Mhm. Also es ist immer so die Frage, so was ist für mich okay, was brauche ich und wie fühlt sich eine gute Verbindung für mich an?
Das hat ja auch wieder ganz viel mit unseren eigenen Prägungen und Glaubenssätzen zu tun.
Absolut.
Wie wir als Jugendliche behandelt wurden, sag ich mal, ne? Wie viel Druck da war und was wir jetzt automatisch dann noch weitergeben. Nein, es ist einfach Pflicht. Beim Abendessen müssen alle zusammensitzen. Und das ist so, ne, ich glaube, da geht es ganz viel darum, dass wir auch uns neu, ja, so diesen ganzen Rucksack einfach mal ablegen, den wir so mit uns rumschleppen und das einfach neu gestalten. Ne? Familienkonferenz fällt mir auch gerade ein, glaube ich, als ganz gutes
Zeichen,
dass man einfach sich wirklich zusammensetzt, sagt so, hey, was ist denn dir wichtig, was ist mir wichtig? Da sind wir auch schon gleich bei dem Punkt, glaube ich, Verantwortung finde ich auch ganz, ganz wichtig. Mein Verantwortungspensum wird ja dann, je älter die Kinder werden, im Prinzip geringer, kleiner. Mhm. Oder verlagert sich vielleicht auch. Wie war das für dich oder was würdest du da auch für Tipps vielleicht geben? Ja, wie viel Verantwortung muss ich dann für meinen großen, halbwüchsigen, der eigentlich schon fast ein Mann ist, übernehmen? Und wie viel sollte ich vielleicht aber auch lassen? Also, ne, wo ist da so die Balance? Ist das auch was sehr Individuelles oder ist das, gibt es da auch vielleicht so, weiß ich nicht, Richtwerte, Hinweise, Tipps?
Also beides. Ich glaube, es ist sehr individuell. Und ich denke, da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir am Anfang schon mal hatten. Es ist immer so genau an der Grenze zur Komfortzone. Also was ist auch das, was traue ich ihm zu? Also was ist auch das, wo er wachsen kann? Was ist sein Wachstumspotenzial? Und das können ja ganz verschiedene Dinge sein. Das hängt ja immer vom Familiensetting ab. Das kann jetzt sein, er kann jetzt seinen Schulweg alleine meistern. So. Bei einem 10-Jährigen kann das durchaus sein, dass er, wenn er irgendwie quer durch die Stadt fahren muss, zweimal umsteigen muss, dass das dann ein Thema ist, okay, ich traue dir das jetzt zu, du kannst das. Und dann ist es vielleicht erstmal so, oh nein, ich kann das noch nicht und ich brauche dich dafür. Und also da so zu sagen, okay, ich traue dir das zu und ich möchte dir die Verantwortung dafür übergeben. Und Verantwortung übergeben oder Verantwortung heißt ja, ich muss sie auch annehmen wollen als Gegenüber. Das ist wie so eine Geschenkübergabe. Ja, da finde ich ja das englische Wort Responsibility ganz schön. Also die Fähigkeit zu antworten steckt ja in dem in Verantwortung drin. Ja. Das finde ich da fast noch das schönere Wort. Genau. Also wo bin ich so die Dienerin, die alles recht macht und so das Bett schön polstert und so. Und wo bin ich aber auch die Herausforderungen setzt? Wir wachsen ja daran, dass wir Lösungen für die Probleme finden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir in die Zukunft unserer Kinder gucken, dann brauchen die das meiste von diesem Schulstoff wahrscheinlich nicht. Was sie aber brauchen, ist eine Lösungsfindungskompetenz. Sie müssen für ihr Leben, für das, was ihnen begegnet, für ihren Job, für alle Themen, auf die sie treffen, müssen sie in der Lage sein, Lösungen zu finden. Und im Vertrauen, dass sie das können. Und das lernt man eben am besten, indem man auch mal vor einem Problem steht. Das heißt, niemals, also Gerald Hüther sagt das immer so schön, niemals alle Steine aus dem Weg räumen, sondern schon so die Steine gut platzieren, damit sie da auch mal drüber stolpern dürfen. Und ich glaube, das ist das, was da, wo man so ein bisschen fühlen darf, okay, was geht schon, was geht vielleicht auch noch nicht.
Dann gibt es ja auch noch die Verantwortung so im Haus, Verantwortung übernehmen, Aufgaben übernehmen, mithelfen, lernen, wie man die Wäsche wäscht und sowas. Das eigene Zimmer in Ordnung halten, das sind ja auch sehr viele, also das weiß ich einfach nur von vielen Müttern, so sehr große Trigger. Wie bist du damit umgegangen? Ich denke, da gibt es auch nicht die Regel oder die Empfehlung.
Also die Kinder sagen dann ja erstmal, nee, muss ich nicht, ich muss gar nichts. Ich muss mein Zimmer nicht aufräumen, es ist mein Zimmer. Deswegen mache ich jetzt auch die Tür zu, damit du das nicht mehr siehst, Mama.
Genau. Ja, ja.
Also, weißt du, das ist wieder dieser Punkt mit der Verantwortung. Und gerade an der Stelle, finde ich, mogeln wir Erwachsenen uns da gern raus. Weil, also ich bin da sowieso irgendwie ganz, ganz fern von irgendwelchen Plänen, wer wann was wie irgendwie machen muss. Weil ich denke, so eine Spülmaschine, die muss man einmal ein- und ausräumen, dann weiß man, wie es geht. Das muss man nicht über Jahre hinweg lernen, damit man das dann für die Zukunft weiß. Das ist eine Mär, die Eltern ihren Kindern erzählen. Die Frage, die sich eigentlich stellt, ist, an welcher Stelle stehe ich für mich ein als Mama und sage, ich brauche Unterstützung. Also ich übernehme die Verantwortung für mich. Nicht dafür, dass mein Kind in Zukunft die Spülmaschine ein- und ausräumen kann, sondern an welcher Stelle übernehme ich die Verantwortung für mich und sage, ich brauche Hilfe. Könnt ihr mich unterstützen?
Ja.
Und dann ist es nämlich nicht mehr dieses Vorgeschobene, du musst das machen, damit du das für dein Leben lernst, sondern dann ist es eine ganz ehrliche Mitteilung von mir, ich brauche dich. Ich schaffe das alleine nicht. Und da sind wir beim Thema Selbstfürsorge. Ich möchte was für mich tun. Und deswegen bitte ich euch, um die Küche zu kümmern. Das heißt nicht, dass es dann funktioniert.
Wollte ich gerade sagen.
Das heißt aber in dem Moment, dass ich, genau, es heißt aber in dem Moment, dass ich für mich gespürt habe, okay, was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade? Und ganz viele Eltern, ich hebe hervor ganz viele Mütter, weil ich denke, dass es vor allem ein Thema der Mütter ist, stellen sich immer hinten an. Na, ich muss das noch machen und für die Kinder und überhaupt. Die Kinder sind mein Ein und Alles und überhaupt, ich tue alles für sie und genau. Aber eigentlich müsste ich alles für mich tun, weil wenn mein Energiefass leer ist, wenn ich keine Speicher, wenn meine Speicher leer sind, dann habe ich auch nichts mehr zum Geben. Also tun wir unseren Kindern eigentlich das Beste, wenn wir uns um uns kümmern. Und das ist so ein Punkt, wo ich da echt nochmal hingucken darf, wie viel Verantwortung übernehme ich eigentlich für mich selber, wenn ich will, dass meine Kinder Verantwortung übernehmen.
Ja.
Und vielleicht sollte ich dort anfangen.
Ja.
Mal hingucken.
Ja, das ist ein super schöner Satz. Ich glaube auch, das beginnt ja schon vor der Pubertät, ne? Ich meine, das ist ja etwas, was wir schon von klein auf, also wenn die Kinder schon klein sind, noch klein sind, eigentlich schon, ne, ebnen, den Weg schon ebnen sollten, dahin dieses Verantwortung für mich zu übernehmen. Und wenn ein Kind mit 10 Jahren schon gewöhnt ist, Unterstützung zu bieten, ne, wo es halt auch geht, dann wird es wahrscheinlich auch in der Pubertät eher so ein Selbstläufer, ne, weil es das schon gewöhnt ist. Und wenn man dann erst mit einem 16-Jährigen anfängt, oh Gott, der muss ja jetzt aber lernen, wie man die Wäsche wäscht und aufräumt und die Spülmaschine und überhaupt abwäscht und so, dann wird es wahrscheinlich tendenziell eher schwierig werden. Ja.
Genau, und bei der Bedürfnisorientierung ist es eben auch wichtig, meine eigenen Bedürfnisse mal zu sehen.
Ganz genau.
Also wir reden ja immer von der bedürfnisorientierten Begleitung der Kinder, aber dazu zählt eben auch der Part, was ist denn mein Anteil, was sind denn meine Bedürfnisse? In dem Moment, wo ich meine Bedürfnisse achte, das merken meine Kinder, das merken die total. Das merken die an dem, wie ich mich verändere und das merken die an dem, wie ich ihnen begegne. Also sie sehen ja, sie fühlen ja, unsere Kinder sind energetisch mit uns verbunden, die fühlen, ob ich glücklich bin. Und wenn ich immer im Hustle-Modus bin, wenn ich immer im Ich-muss-und-deswegen-musst-du-auch-Modus bin, dann bin ich nicht glücklich und dann bin ich nicht lebendig und dann bin ich nicht bei mir. Und das fühlen sie. Und in dem Moment, wo ich mich um meine Bedürfnisse kümmere, merken sie, dass es mir besser geht. Und dann fällt es ihnen auch viel leichter, jetzt mal die Spülmaschine auszuräumen. Oder vielleicht muss ich sie erinnern. Sie machen es vielleicht nicht von selbst, aber es fällt ihnen zunehmend leichter, das zu tun, weil sie merken, das macht was hier in der Energie, mit der Energie hier im Haus.
Wir hatten im Vorgespräch diesen Satz so, oh mein Junge, was soll nur aus dir werden? Oder mein Kind, was soll nur aus dir werden? Ich hatte letztes Jahr ein Theaterstück geschaut mit Jugendlichen, das war auch Oberstufentheaterstück an einem Schultheaterfestival. Und es hat mich unglaublich berührt, weil da einfach so viele Ängste und Sorgen auch von den Kindern gezeigt wurden. Das war ein sehr, war jetzt also wirklich ein sehr, sehr realistisches Stück, wo sie sehr viel sich selber eingebracht haben. Und da sind wir auch wieder, das kam ja auch gerade wieder zu dem Punkt Verantwortung, ne? Ich kann ja nicht die Verantwortung für die Zukunft meines Kindes übernehmen. Natürlich gibt es da Eltern, die versuchen, das Kind in irgendeine Schiene reinzupressen und der Papa war Arzt und jetzt kannst du ja die Praxis übernehmen oder so. Aber ich glaube, das hat heute auch schon zum Glück ausgedient, hoffe ich zumindest. Also ich kenne das aus meiner Generation noch sehr, sehr stark. Aber ich merke, dass da einfach eine ganz große Zukunftsangst bei den Kindern selber ist und bei uns Eltern natürlich auch. Und welche da die größere ist, weiß ich nicht. Das kann man wahrscheinlich nicht sagen.
Eine Frage.
Aber ich glaube, wir Eltern haben ja auch diese Sorge, weil die Welt ändert sich ja so radikal, rasant. Es bringt ja auch nichts, wenn ich heute XY studiere und dann ist ja mein Job danach auch nicht mehr gesichert. Beziehungsweise es kann sein, dass ich danach noch 10 verschiedene andere Dinge mache in meinem Leben, weil es einfach so schnelllebig ist und ich ganz viel ausprobieren möchte. Aber hast du da noch so eine Anregung, wie wir mit dieser, mit dieser Unsicherheit und ja auch Unwissenheit in gewisser Weise umgehen können? Und da auch unsere Verantwortung, ne, wieder so in die Waagschale legen, so okay, ne, was ist zu viel, was ist genug, wie viel braucht es von mir?
Na eben, es sind ja diese beiden Unsicherheiten, meine eigene und die meines Kindes. Und ich glaube, die meines Kindes, die resultiert daraus, dass die Jugendlichen oder die Kinder und Jugendlichen heute in der heutigen Welt merken, dass das, was sie jeden Tag tun, nämlich in die Schule gehen, definitiv nicht das ist, was sie für ihre Zukunft brauchen. So in meiner Generation und in unserer Generation, da war das irgendwie noch klar, so wir brauchen diesen Schulabschluss, dann machen wir ein Studium und dann gehen wir da diesen vorbestimmten Weg, am besten 40 Jahre einen Job und dann gehen wir in Rente. War das irgendwie noch so ein, da war mehr Klarheit. Und in der heutigen Welt, da gibt's ja überhaupt keine Klarheit mehr, was so die Vorbestimmung des Weges ist. Wir können das jetzt entweder als was ganz Schreckliches nehmen, wie die Welt sich entwickelt hat und jetzt Angst davor haben, oder aber wir sehen das als Chance. Und was wir halt tun dürfen, ist unsere eigene Prägung hinten anzustellen, nämlich diese Prägung, die Schule ist alles und die Schule wird dir deine Zukunft sichern, sondern dahin zu gehen, was ich vorher schon gesagt habe, dass unsere Kinder zu Problemlösern werden. Die müssen fühlen, also wirklich diese Kompetenz erlangen und fühlen, dass sie die Probleme ihrer Zukunft werden lösen können. Und das schaffen wir natürlich nicht, indem wir uns an Schulnoten festbeißen und an den Dingen, die sie in der Regel dann vor allem in der Pubertät auch nicht mehr interessieren, weil sie natürlich dann auch diese Diskrepanz spüren, so dieses, warum soll ich denn das lernen? Das steht doch alles im Internet. Das ist eine völlig folgerichtige Frage, auf die wir oft keine Antwort haben.
Ja.
Und vor der wir auch Angst haben, weil wir können, ja, stimmt, das steht halt so im Lehrplan.
Ja.
Also, und die Frage ist eben, wie können wir sie zu mutigen Lösungsfindern machen? Und da sind wir wieder beim Thema Herausforderungen stellen und den Fokus weg von den Schulproblemen, weg von den, von den Themen, mit denen wir vielleicht noch groß geworden sind, hin zu, ja, ich weiß es auch nicht, wie deine Zukunft aussieht. Lass uns neugierig bleiben. Lass uns offen bleiben für das, was da kommt. Ich kenne deine Zukunft nicht. Und es ist okay, dass ich sie nicht kenne. Ich habe keine Angst davor. Das ist halt unsere Haltung, die wir dann den Kindern mitgeben. Und ich denke, wenn Kinder mit dieser Haltung groß werden, dass sie es A können, dass sie alles in sich tragen, was sie brauchen, wenn sie auf diese Welt kommen, dass sie jedes Problem werden lösen können, weil sie in sich die Antworten finden werden. Und ja, einfach angstfrei in den nächsten Tag gehen, dann haben wir keine Kinder mehr, die Angst haben vor ihrer Zukunft. Ich glaube, es ist diese große Diskrepanz zwischen dem, was sie tun müssen jeden Tag und dem, was sie aber auch im Internet ja sehen. Also wie viele Kinder wollen heute Influencer oder YouTuber oder sowas werden?
Ja, allerdings.
Das ist leider beim Arbeitsamt wahrscheinlich kein gelisteter Beruf.
Ja.
Ja. Warum eigentlich nicht? Oder AI-Entwickler oder sowas. Wir müssen uns eingestehen, dass das System, in dem unsere Kinder groß werden, wahrscheinlich nicht das ist, was ihnen dient für ihre Zukunft. Es ist einfach nur ein System. Und da muss man jetzt gar nicht das System kritisieren. Einfach nur annehmen, es ist ein System, in dem sie groß werden. Und genau, also ja, das denke ich, ist die Lösung für unsere Kinder. Und das ist auch die Lösung der Angst unserer Kinder vor ihrer Zukunft.
Wow, liebe Franziska, wir haben schon wieder hier gut gesprochen. Super. ich würde sagen, also einmal möchte ich dich natürlich noch bitten, noch zu sagen, wie dich Eltern finden können. Also gerade diese Verantwortung, Vertrauen hat ja ganz viel mit deinen Angeboten auch zu tun. Grenzen testen, ne? Hatten wir eben auch schon. Da kannst du gerne gleich nochmal erzählen, wie du, weil ich finde das Angebot einfach so mega genial, dass du darauf nochmal zu sprechen kommst.
Ja, also das meiste, das vorab, verlinken wir einfach über meine Internetseite in den Shownotes, also wo die Menschen mich dann finden können über meine Internetseite. Vielleicht ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, zu sagen zu meinem Angebot, ich arbeite online und offline, weil ich das so als zwei ganz wichtige Standbeine sehe, für mich selber auch, für mein Leben und eben auch in der Arbeit mit Menschen. Wir können online ganz viel machen, aber ganz oft ist es auch sehr, sehr wertvoll, sich mal zu fühlen und sich mal in den Arm nehmen zu können. Gerade in so Prozessen, wenn wir unsere Kinder begleiten, durch schwierige Phasen, durch herausfordernde Familienphasen, ist es manchmal auch schön, sich persönlich zu begegnen. Genau, das vorab. Also man kann mit mir im Coaching arbeiten, 1:1, wenn gerade akute Themen sind, wenn irgendwas brennt, sage ich mal. Also wenn einfach Gesprächsbedarf ist und vielleicht irgendwie der Blick gerade nicht da ist für einen neuen Weg, für einen neuen Pfad, für eine neue Haltung, für ja eine neue Perspektive. Dann geht das oder auch im Gruppencoaching, da habe ich immer wieder Angebote. Also da einfach gucken oder ein Gespräch mit mir buchen, das können wir auch verlinken, meinen Kalenderlink für ein kostenfreies Erstgespräch, für ein Navigationsgespräch heißt das bei mir, wo wir einfach gucken können, okay, was braucht's denn gerade? Genau, das ist dieser Online-Teil und offline gibt's Camps für Mütter und Söhne, für Eltern und Söhne in verschiedenster Ausprägung, Abenteuercamps in der Sächsischen Schweiz, ein Bogenbaucamp, wo was gerade entsteht, das ist noch was ganz, ganz Neues, wo es also auch um das Handwerk, um die Kunst des Bogenbaus geht und die Kunst des Bogenschießens, wo es um Verbindung geht, um Loslassen geht. Also da steckt so wahnsinnig viel drin, dass ich das ganz, ganz wunderbar in diese Thematik zwischen Eltern und Kindern, Müttern und Söhnen, Vätern und Söhnen, auch Müttern und Vätern einbringen lässt, einfach weil es so viel verbindet schon seit vielen, vielen, vielen Jahrtausenden ist das was uns ja einfach prägt. Genau, also das sind so diese beiden Punkte. Also gerne mit mir ins Gespräch kommen, gerne einen Termin.
Genau, machen. Ja, verlinken wir alles. Okay, super. Vielen, vielen Dank, liebe Franziska.
Danke dir sehr.
Dann, ja, wünsche ich allen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und genau, bis zur nächsten Folge. Und dir alles, alles Liebe, liebe Franziska. Mach es gut. Und viel Erfolg mit deinen Gems und mit deiner Arbeit. Genau.
Danke dir, Henriette.
Gerne. Tschüss.